Hallo und herzlich willkommen zu Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtor in Hamburg. Ich bin Jumo Kolosani. In der heutigen Folge spreche ich mit Moshtari Hilal. Sie ist bildende Künstlerin und schreibt. 2023 ist ihr preisgekröntes Sachbuch mit dem Titel Hässlichkeit erschienen.
Mein Hauptziel mit diesem Buch war, der Schönheit die Unschuld zu nehmen, weil es mich gestört hat, wie unschuldig schöne Menschen oder Schönheit oder das Streben nach Schönheit noch immer dargestellt wird.
Moshtari Hilal ist auch als Kuratorin aktiv. Als Teil des Forschungsprojekts Curating Through Conflict with Care und als Mitbegründerin des Kollektivs Afghan Visual Arts and History. In der Gruppenausstellung States of Rebirth im Foxy zeigt Moshtari Hilal gerade eine Auswahl ihrer künstlerischen Arbeiten. Die Ausstellung thematisiert, wie Körper, Bewegung und gesellschaftliche Machtstrukturen miteinander verflochten sind. Bevor es losgeht, eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gern weiter.
Willkommen, Moshtari Hilal. Du bist Autorin, Kuratorin, bildende Künstlerin. Was hast du eigentlich bis gerade eben gemacht, bis wir uns hier getroffen haben? Gezeichnet, fotografiert, geschrieben?
Geschrieben tatsächlich. Ich schreibe seit dem Buch sehr, sehr viel mehr und habe irgendwie gerade so diese Phase, mehr als Autorin auch zu arbeiten. Und ich habe jetzt gerade noch an einem Text über Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, geschrieben. Und das sind immer diese interessanten Aufträge, wenn jemand mit einem Konzept auf einen zukommt und man dann gezwungen ist, sich mit etwas zu beschäftigen, womit man sich noch nicht beschäftigt hatte. Und ja, ich komme gerade von diesem Text.
Und würdest du sagen, dass sich diese Arbeitsbereiche, also wenn du dich jetzt mit so einer Fragestellung beschäftigst, die an dich herangetragen wird, ist es dann auch so, dass du während des Schreibens vielleicht irgendwie auch schon wieder über deine eigenen künstlerischen Projekte nachdenkst oder anders nachdenkst?
Ja, vor allem wenn das so Giganten sind, wie zum Beispiel Peter Weiß und auch die ganze Praxis und das ganze Denken um die Rolle der KünstlerInnen oder der SchreiberInnen im Widerstand oder im Faschismus, das sind ja Fragen, die mich heute genauso beschäftigen. Und ich freue mich dann eigentlich, wenn ich fast schon Hausaufgaben bekomme, um mich auch dadurch so weiterzubilden und fortzubilden, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man all diese DenkerInnen wirklich tiefgründig gelesen hat oder sich damit beschäftigt hat. Und solche Aufträge sind dann so besonders, weil man sich dann Zeit nehmen kann, um in die Tiefe zu gehen.
Also es ist im Grunde noch so ein bisschen wieder wie so ein Studium.
Ja, ich habe eigentlich für mich auch entschieden, dass 2025 für mich wieder so das Jahr der Fortbildung ist, weil man ja sich auch methodisch oder technisch weiterbilden möchte und manchmal fehlen einem auch so bestimmte Werkzeuge und sich darauf zu fokussieren, das ist mein Ziel für dieses Jahr.
Und inwiefern Fortbildung? Also suchst du dir jetzt gezielt irgendwelche Themen oder Methoden oder was könnte das sein? Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, ich denke, die Tatsache, dass ich nie direkt Kunst studiert habe oder in dem Bereich ja eine Lehre gehabt habe und irgendwie immer als Autodidaktin mir verschiedene Elemente angeeignet habe, macht das für mich, also ich habe immer das Gefühl, ich muss nachholen, aber gleichzeitig habe ich auch keine Grenzen. Also ich bin sehr interdisziplinär, weil ich ja theoretisch nichts gelernt habe in dem Bereich. Das heißt, ich könnte theoretisch auch alles machen. Und so ist das wirklich, dass ich mir jedes Jahr vornehme, oh, ich möchte mich mehr mit Kuration beschäftigen. Und dann zieht man irgendwie diese ganzen Projekte und Aufgaben an und lernt dadurch, also learning by doing. Oder ich möchte schreiben und plötzlich habe ich 3 Jahre nur mit Schreiben verbracht. Und jetzt ist es für mich eher auch Richtung Film. Also ich hatte jetzt meinen ersten kleinen Job als dritte Regieassistenz bei einer afghanischen Filmemacherin, die ich sehr schätze, mit der ich befreundet bin, und habe sehr, sehr viel dadurch gelernt und versuche jetzt demnächst immer mehr da tiefer einzusteigen.
Oh, das ist sehr interessant, da werde ich dich auch gleich nochmal dazu zu befragen. Aber erstmal würde ich gerne nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen, Hässlichkeit, das 2023 erschienen ist. In Deutschland sehr prominent besprochen, in allen möglichen Medien und auch in Modemagazinen wie der Vogue. Und ich habe mich gefragt, wie war das für dich, ausgerechnet darin aufzutauchen?
Ja, ich würde sagen, dass ich schon immer ein Kind oder auch ein Teenager war, das sehr beeindruckt war von der Welt, der Mode. Es gab sogar Momente, es gab Momente, in denen ich tatsächlich auch Modedesignerin oder irgendetwas in dieser Richtung anstreben wollte. Und jetzt habe ich eine sehr distanzierte und eher auch kritische Haltung dazu, aber es ist schon meine Schwäche auch. Das heißt, es war auf der einen Seite so, ja, ich habe mich sehr gefreut, da stattzufinden, und gleichzeitig war es sehr schwer, meine Themen auch in der kritischen Einordnung durchzusetzen, weil sie eine ganz andere Leserinschaft haben oder ein ganz anderes Framing haben. Aber ich nehme diese Herausforderung gerne an, weil ich denke, es ist wichtig, dass man komplizierte Themen in den Mainstream oder in andere Bereiche auch mit übersetzt und sie nicht nur in den künstlerischen, akademischen Diskursen stattfinden.
Mhm, also so eine Art Einschleichen, subversives Einschleichen.
Ja, und ich denke, mit 12 oder 13 habe ich diese Magazine gelesen und ich hätte mich gefreut, so eine Buchbesprechung oder so ein Gespräch mit einer Künstlerin zu lesen. Das hätte mich sehr berührt, beeindruckt, und es ist wichtig, dass unsere Arbeiten auch in solchen Plattformen stattfinden, auch wenn sie so ein bisschen zurechtgestutzt werden dafür.
Hässlichkeit, näherst du dich in dem Buch zunächst autobiografisch, aber wann hat eigentlich so die Auseinandersetzung mit Hässlichkeit begonnen für dich? Also ich sage jetzt noch nicht Interesse, sondern die Auseinandersetzung. Was hat das ausgelöst?
Ja, ich würde sagen, das Thema Schönheitsnormen, wie werde ich gesehen, wie kann ich mein Aussehen, meine Außenwirkung verändern, mich anpassen oder für mich einstehen, das waren Themen, die sehr, sehr früh mich beschäftigt haben. Aber ich habe mich tatsächlich mehr durch diese Begriffe Schönheitsnormen, Sehgewohnheiten oder insgesamt Schönheit dem angenähert und auf den Begriff Hässlichkeit und das Potenzial, auch das politische, aber auch intellektuelle Potenzial in dem Begriff, bin ich erst gestoßen durch Mia Mingus, die ich auch im Buch diskutiere und auch in meinen Lesungen immer zentral an den Anfang und ans Ende stelle, weil es war tatsächlich Mia Mingus, eine Disability Justice Aktivistin und Autorin, die zwei Fragen gestellt hat in einem Talk auf einem Symposium. Und diese zwei Fragen haben mich einfach verfolgt und waren auch ausschlaggebend für das Schreiben dieses Buches. Zum einen, warum haben wir Angst vor Hässlichkeit? Also warum habe ich Angst vor Hässlichkeit? Und was können wir aus Hässlichkeit lernen? Und ich würde sagen, in gewisser Weise sind das so die Hauptfragen. Diese kritische Selbstreflexion, das Erinnern, irgendwie die biografische Aufarbeitung. Warum habe ich Angst vor Hässlichkeit? Was würde denn passieren? Was wäre denn daran so schlimm, wenn ich als hässlicher Mensch, als hässliche Person in dieser Gesellschaft leben würde? Und zum anderen, was können wir aus Hässlichkeit lernen? Also als welche Art von Gesellschaften brauchen Hässlichkeit? Welche Rolle spielt Hässlichkeit in unserem System? Aber wie sind auch historisch als hässlich markierte Menschen, Körperidentitäten damit umgegangen? Auch da so in den Widerstand zu schauen. Und das war für mich auf jeden Fall Mia Mingus, die diese Fragen mir eingeprägt hat.
Was ist Hässlichkeit?
Es ist sehr schwer, das zu definieren, und ich glaube auch, dass ich keine konsequente Definition im Buch habe, weil ich mich ja mit so verschiedenen Ansätzen beschäftige und alle sehr unterschiedlich damit umgehen. Aber für mich ist das Hauptargument, dass Hässlichkeit Hass braucht und wenn man Hässlichkeit ausspricht, den Hass schon mit aussprechen muss, dass er nicht nur etymologisch drin ist, sondern auch in der Chronologie. Um zu wissen, was hässlich ist, müssen wir erstmal wissen, was gehasst wird oder weniger wert ist oder weniger nützlich ist. Ich habe auch den Begriff hassenswert. Und dann ist Hässlichkeit fast schon wie eine visuelle Sprache oder Codes, die wir erkennen können, damit wir einordnen und zuordnen können und damit wir uns davon distanzieren auch können. Also sagen können, ich möchte nicht an der Stelle dieser Körper oder dieser Orte oder dieser Wesen sein. Und zum anderen auch ich möchte keine Assoziation damit auch erwecken. Also ich möchte auch nicht minimal eine Ähnlichkeit dazu an mir erlauben. Und es gibt aber natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel Hässlichkeit auch als visuelle Ungerechtigkeit übersetzt oder Hässlichkeit oder ugly mit einem Großbuchstaben, wo man es wieder aneignet, wie bei queer zum Beispiel, dass man sagt, ich bin hässlich, na und? Ich bin es trotzdem wert, geliebt zu werden, Raum einzunehmen. Das heißt, ich finde, diese ganzen Definitionen sind gleichwertig. Ich würde das sagen, dass meine bloß sich mehr mit dem Begriff, dem deutschen Begriff Hass auch beschäftigt.
Mhm. Und Hässlichkeit ist ja im Deutschen verbunden sozusagen mit dem Hass, auch etymologisch, sagtest du ja gerade. Wie ist es denn in anderen Sprachen?
Ja, ich würde sagen, dass es nicht immer so offensichtlich ist wie im Deutschen. Das heißt, ich habe mich auch gefreut, dass es so gar nicht breit diskutiert wurde bisher in der Literatur, dieser Zusammenhang. Aber auch gleichzeitig war ich verwundert, weil es so offensichtlich erscheint im Deutschen. Mein Buch wurde jetzt auch ins Englische und ins Italienische übersetzt. Und da war die Frage, wie übersetzt man das, ohne diesen Zusammenhang zu verlieren? Und beide Übersetzungen haben sich entschieden, das im Deutschen auch, also das Deutsche in Klammern mit in den Text zu übernehmen, weil die Übersetzungen nicht so funktionieren. Aber theoretisch kannst du natürlich in die Begriffsgeschichte gehen und du wirst trotzdem so etwas finden wie Feindbild, Antagonismus, Abgrenzung, gut, schlecht, hell, dunkel. Und das ist das Ding. Es geht schon immer um einen Kontrast und um eine Abgrenzung, die auch eine Abwertung beinhaltet. Das ist dann nicht explizit Hass, aber das ist schon dieselbe Logik.
Es ist schon sehr nah dran an dem, was dann abgelehnt wird. Und was kannst du sagen, was für dich so überraschende Erkenntnisse waren an der Recherche oder während der Recherche für dieses Buch? Weil du ja, wie du auch schon eben sagtest, ja historisch, gesellschaftspolitisch in unterschiedlichen Kulturen geguckt hast. Was war für dich neu oder überraschend? Der sprachliche Zusammenhang zum einen?
Ich glaube, was für mich so überraschend war, wie direkt, eindeutig und gewalttätig diese Errichtung der Schönheit der Normalität im 19. und 20. Jahrhundert war und wie dementsprechend auch gewaltsam der Hässlichkeitsbegriff und wie wir so leichtfertig heute damit umgehen. Also, dass wir, obwohl wir diese ganzen Diskussionen in der Medizin haben oder in der Rassentheorie, man kann einfach nachlesen, wo ganz explizit Ausmessungen, ganz eindeutige Kategorien erstellt wurden, die uns bis heute irgendwie beeinflussen und wir reproduzieren sie und sind uns dessen gar nicht bewusst. Und trotzdem heißt es, Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder Menschen verwenden auch den Begriff hässlich so leichtfertig, wenn sie andere oder sich selbst damit betiteln. Und ich glaube, das fand ich überraschend, wie ungebildet wir sind, woher diese Assoziation, dieses Bauchgefühl, diese innere Stimme, diese Seelengewohnheiten herkommen, wenn wir schön und hässlich anwenden. Und ich glaube, dass es viel stärker hervorkommt, wenn man versucht zu umschreiben, was man meint. Also wenn wir sagen, oh, das ist schön oder du bist schön, was meinen wir eigentlich? Du siehst so jung aus, du siehst ausgeschlafen aus, du siehst symmetrisch aus. Also eigentlich ist da was ganz Spezifisches, was wir da erkennen und mit Schönheit assoziieren. Du siehst reich und wohlhabend aus, du siehst hergerichtet aus, du siehst aus, als würdest du einer besonderen sozialen Klasse angehören, die ich gerade wiedererkenne in deinem Outfit. Oder wenn wir auch hässlich verwenden, dann wir wissen, was wir eigentlich sehen, aber wir machen uns nicht die Mühe, es wirklich zu benennen, weil dann würde herauskommen, was für archaische, rassistische Ideen wir eigentlich da in dem Moment noch bedienen. Und am schrecklichsten und am überraschendsten fand ich das, wie weit verbreitet das auch bei so jüngeren Social-Media-Diskursen ist, die Ausmessung der Gesichter. Die nennen das dann immer Theory, Hair Theory oder Color Theory. Es ist aber keine Theory, das sind einfach diese wirklich alten Methoden, sich weißer oder normativer zu verändern oder anzupassen. Und,
also diese Theory gibt dem Ganzen sowas Pseudowissenschaftliches.
Irgendwie. Und auch sowas Modernes. Also natürlich ist das alles modern, was auch im 19. und 20. Jahrhundert von sich gegeben wurde. Und das ist vor allem auch ein modernes Problem, aber es wirkt so, wie soll ich das beschreiben? Es wirkt so oberflächlich im besten Sinne, wie einfach Feuchtigkeitscreme verwenden oder mehr Avocado essen statt eine andere Form von Fett oder so. Und einfach ein bisschen Botox über die eine Augenbraue spritzen, damit man symmetrischer ist, weil dadurch bist du attraktiver. Und es sind so sehr technische und sehr pragmatische Beschreibungen, die eigentlich aber gar nicht so oberflächlich sind, sondern ja, bis in die, man kann sie zurückführen bis zu den Ursprungstexten von vielen, vielen rassentheoretischen Diskussionen bis hin zu den Ursprüngen von faschistischen Staaten, wo sie angefangen haben, diese Hierarchisierung aufzulisten oder auch rückwirkend zu rechtfertigen, dass sie im Kolonialismus diese Unterscheidung getroffen haben. Und ja.
Also es geht auch so um die Verwertbarkeit des Körpers. Inwieweit kannst du sozusagen mitspielen oder bist du Teil irgendwie eines kapitalistischen Systems und auf welcher Seite stehst du?
Ja. Und es wird einem verkauft, als ob das Freiheit wäre. Also wir haben jetzt den Eindruck, dass unser Schönheitsbegriff noch nie so inklusiv und demokratisch und offen war, weil man jetzt das Gefühl hat, man kann die Kontrolle übernehmen. Also du bist nicht einfach in einen bestimmten Körper geboren und gezwungen, dieser Körper zu sein und diese Identität zu sein. Du kannst theoretisch alles sein, was ja eigentlich ein Freiheitsgedanke wäre. Wenn aber die Vorbilder, an die wir uns dann ausrichten, nicht immer noch diese alten weißen Eliten sind, an die wir uns orientieren. Das heißt, wir haben all die Freiheiten zu sein, wer wir sein können, und trotzdem versuchen wir alle auszusehen wie eine weiße Frau oder wie ein weißer Mann. Und das finde ich so interessant, dass dieses Freiheitsversprechen dann im zweiten Schritt doch so eingeschränkt ist, weil man ja eben nicht versucht, frei zu sein, sondern akzeptiert zu sein. Also man versucht, so auszusehen wie die Gruppe von Menschen, von denen man annimmt, dass sie durch ihr Aussehen Privilegien haben, dass sie durch ihr Aussehen unbeschwerlicher oder auch begehrter sich durch den Alltag navigieren können und den Türen geöffnet werden, die wir mit Wohlstand, mit dem besseren Leben assoziieren, und wir versuchen, so wie sie auszusehen.
Aber gibt es nicht auch durch Social Media eine größere Sichtbarkeit von Menschen, die vorher sozusagen unsichtbar gemacht wurden oder ausgegrenzt worden sind, und nicht auch damit verbunden ein größeres Selbstbewusstsein?
Ja, ich denke, ich bin auf jeden Fall Team Social Media, weil alternative Darstellungen, alternative Diskussionen dadurch viel zugänglicher sind als jemals zuvor. Also theoretisch, wir müssen gar nicht mehr zuhören, was die Magazine und die großen Brands sagen, weil wir zu allem eine Alternative finden können. Das erfordert aber auch einen bewussten Konsum und eine bewusste Kuration, die manche Menschen umsetzen. Also sie gehen sehr bewusst in diese Räume und followen oder folgen, kommentieren, kaufen das, was auch eine andere Art von Sein entspricht. Aber viele sind sehr passiv in ihrem Konsum. Und den kann man, also die enden immer in denselben Diskussionen. Ich habe auch für mein Buch sehr viel auf TikTok Zeit verbracht, und natürlich bin ich mit einem kritischen Blick reingegangen, aber egal wie kritisch du bist, ab einem bestimmten Punkt kommst du immer in denselben Diskussionen an, weil so funktionieren die Algorithmen.
Liebe HörerInnen, bevor es an dieser Stelle mit dem Gespräch weitergeht, möchte ich euch auf ein neues Format hinweisen, die Das ist Kunst Shorties. Und um euch zu erklären, was es genau damit auf sich hat, sind Julia Schulze-Darup und Matthias Schönebäumer zu mir ins Studio gekommen. Hallo Julia, hallo Matthias.
Hallo Jumoke.
Hallo.
Ihr beiden moderiert ja die Shorties, aber was ist denn überhaupt ein Shorty?
Ja, du kennst es vielleicht. Man hat Zeit und Lust auf Kunst, möchte eine Ausstellung in den Deichtorhallen besuchen, ist sich aber noch nicht so sicher, ob die Ausstellung denn wirklich überhaupt was für einen ist.
Meist stellen sich ja dann auch immer wieder dieselben Fragen. Also, wer sind eigentlich die KünstlerInnen? Worum geht's in der Ausstellung überhaupt? Und muss ich vor meinem Besuch irgendwas wissen?
Und genau diese Fragen beantworten wir in den Shorties. Und das natürlich kurz und knapp, wie der Name schon sagt.
Wann gibt es denn die neuen Shorties zu hören?
Die Shorties erscheinen zu jeder neuen Ausstellung in den Deichtorhallen. Sie sind also der perfekte Einstieg für den Ausstellungsbesuch und ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, Julia und Matthias, dass ihr vorbeigekommen seid. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Gespräch bei Das ist Kunst. Verstehst du dein Buch auch in gewisser Weise als einen Beitrag, als Anleitung, bewusster sowas zu konsumieren, kritischer zu denken, weiterzubilden einfach?
Ja, also ich glaube, mein Hauptziel mit diesem Buch war, der Schönheit die Unschuld zu nehmen, weil es mich gestört hat, wie unschuldig schöne Menschen oder Schönheit oder das Streben nach Schönheit noch immer dargestellt wird. Und jede Entscheidung einer bestimmten Klasse, einer bestimmten Gruppe anzugehören, bedeutet auch, die anderen abzustoßen und sich von ihnen abzugrenzen. Und wir brauchen dieses Streben nach Schönheit. Wir brauchen Schönheit, um Hässlichkeit überhaupt zu rechtfertigen und auch zu schaffen. Wir können nicht erkennen, was schön ist, wenn wir nicht wissen, was im Gegenteil stattfindet, nämlich die Hässlichkeit. Und das war mir sehr wichtig, dass wir diese Komplizenschaft, die wir haben, selbst wenn wir nicht als die Schönsten gelten, sondern irgendwo dazwischen sind. Und ich glaube, die meisten Menschen befinden sich irgendwie in diesem, zwischen diesen zwei Extremen. Dieser ständige Versuch, so nah wie möglich an der Schönheit zu sein, so weit wie möglich Distanz zu schaffen zur Hässlichkeit, schafft diese Komplizenschaft. Und ich will das schon irgendwo moralisieren, aber auch nicht nur moralisieren, weil es ist immer eine strategische Entscheidung, sein Leben auch dadurch aufzuwerten. Und es hat auch einen echten materiellen Effekt, als attraktiv wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich verstehe, dass vor allem Frauen versuchen, nicht als hässliche Frau in dieser Gesellschaft zu existieren, weil das einen echten Unterschied macht für ihre Unversehrtheit und auch für die Qualität ihres Lebens, auch ihrer professionellen Karriere. Deshalb will ich das gar nicht individualisieren, aber dass man sich darüber bewusst ist und ja fast schon bewusster auch diese Entscheidungen trifft und nicht so unbeholfen und sich dabei in der Unschuld auch, das Gefühl hat, man ist unschuldig dabei, man nimmt teil an der Ausgrenzung der anderen.
Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, was für eine Welt braucht Hässlichkeit? Was ist deine Antwort darauf?
Eine, die mit künstlicher Verknappung funktioniert. Also für mich ist es auf jeden Fall eine kapitalistische neoliberale Gesellschaft und ein System, das grundsätzlich immer Exklusivität braucht, um Wert zu schaffen. Das heißt, es muss immer eine künstliche Verknappung von Ressourcen geben und zu diesen Ressourcen gehört auch Aufmerksamkeit, Begehren, Privilegien im Umgang miteinander. Und um das zu rechtfertigen, dass die einen diesen Zugang haben und die anderen nicht, muss man abwerten und Hierarchien schaffen. Und die müssen irgendwie gerechtfertigt werden. Und Gender, Race oder sozusagen der Look, das Aussehen, das sind nur einige von diesen Kategorien, um das zu rechtfertigen. Und ich glaube, dass solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wir immer auch neue Konzepte schaffen werden, um diese Hierarchie zu rechtfertigen. Deshalb würde ich auch gar nicht sagen, dass es darum geht, hässlich als Begriff nicht mehr zu nutzen, weil die Logik oder diese Hierarchie wird damit nicht überwunden, nur weil wir ein anderes Wort benutzen. Es wird sie trotzdem geben. Und es ist auch diese Verwertbarkeit von Leben. Also ich würde zum einen wird Leben immer dann abgewertet, wenn es nützlich ist, sie auszubeuten oder auch im schlimmsten Fall natürlich zu vernichten oder ihnen Ressourcen zu entziehen. Dafür muss man sie abwerten, weil das nützlich ist für das System. Und zum anderen ist es manchmal so, dass gerade weil sie nicht fähig sind, nützlich oder nutzbar zu werden für das System, sie auch abgewertet werden, damit man rechtfertigen kann, dass man ihren Bedürfnissen auch nicht nachkommt. Da zum Beispiel ganz groß die Diskussion um Fähigkeit, die Frage von Behinderung, behindert werden, mit Behinderung leben, welche Leben sind es lebenswert. Und es sind sehr, sehr gruselige Debatten, weil wir leben jetzt nur in einer Gesellschaft, wo das alles so theoretisch ausgehandelt wird. Aber was ist, wenn die Technologie es erlaubt, von vornherein zu entscheiden, wer überhaupt geboren wird? Und da gibt es auch diese Diskussion mit diesen CRISP-Babys, mit diesen Designer-Babys, dass bestimmte Familien von vornherein entscheiden können, welche Kinder sie auf die Welt setzen wollen.
Eben, das wollte ich gerade sagen, das kann man ja schon, also ja, bis zu einem gewissen Grad irgendwie entscheiden. Und das sind natürlich so Fragen wie, hat das Kind irgendwie eine so große Behinderung, dass es sehr eingeschränkt lebensfähig ist, und aber wo ist da der Grad? Ne? Ich frage mich, ob du in deinen Recherchen auch auf gesellschaftliche Konstellationen gestoßen bist, wo diese Begrifflichkeiten keine Rolle gespielt haben oder in der Geschichte zurückgeblickt hast und festgestellt hast, oder gab es das immer? Wird es das immer geben? Ist das immer etwas, was uns begleiten wird?
Also es wird immer auch Alternativen, Subkulturen, Widerstände zu diesen Formen von Verwertbarkeit von Leben und Hierarchisieren von Leben geben. Ich habe mich aber tatsächlich bei meiner Recherche und bei meinem Buch eher darauf fokussiert, diese Machtdynamiken anzuschauen, die sich durchsetzen können und die teilweise sehr globalisiert sind in der Gegenwart, spätestens seit dem Kolonialismus. Und die das reproduzieren. Also ich wollte mir hier nicht so sehr die Alternativen anschauen oder sie sehr stark diskutieren im Buch, weil sie trotzdem nicht so durchsetzungsfähig sind. Sie sind eher die Minderheitendiskurse.
Also sie hätten eher so als Anekdoten funktioniert, aber nicht wirklich irgendwie als so ein Ausblick oder eine Perspektive.
Ja, wahrscheinlich haben sie das Potenzial, dass man lernt, oh, man könnte auch anders. Und aber mich interessiert, wie sich das andere trotzdem all diese Zeit immer durchgesetzt hat und auch verändert in ihrer Sprache und wie es sich verkauft. Und
kannst du dafür ein Beispiel geben?
Zum Beispiel, ich nenne gerne das Beispiel mit Kim Kardashian als Patient Zero. Also viele plastische Chirurginnen in den USA bezeichnen Kim Kardashian als Patient Zero, wie der Ausgangspunkt einer
neuen Ära, oder?
Ja, aber auch einer Form von Veränderung, Krankheit vielleicht, die sich so verbreitet, und sie ist so der Ausgangspunkt davon, weil viele Menschen mit ihren Fotos oder ihr als Vorlage ganz lange, wahrscheinlich hat sich das jetzt mittlerweile auch verändert, weil wir ganz viele neue Vorbilder haben, aber mit Kim Kardashian als Vorlage zum Arzt gegangen sind und gesagt haben, ich will das, was sie hat. Und das finde ich so interessant, weil wir ja ganz lange diese Idee hatten von natürlicher Schönheit, aber natürliche Schönheit ist gar nicht so inklusiv. Aber diese künstliche Schönheit, die Kim Kardashian beschreibt, verkauft sich als inklusiver. Also wenn sie so stark künstlich ist, dass eigentlich alles an ihr vermarktet werden kann, man kann sie so dekonstruieren in verschiedene Treatments und Eingriffe und Produkte, dann ist sie zugänglicher und erreichbarer als jemand, der einfach natürlich schön geboren ist.
Und was will man von Kim Kardashian? Was könnte man wollen?
Und naja, und Kim Kardashian, weil sie so künstlich ist, kannst du sie auch werden. Also sie ist ein viel... Also für den Kapitalismus, für den kapitalistischen Markt ein viel attraktiveres Beispiel, weil du sie verkaufen kannst, weil sie sich selbst verkaufen kann. Und dadurch wird Schönheit auch viel mehr zur Pflicht, aber auch so zu einem ethischen Ziel, den man, man kann sein Leben danach ausrichten. Das ist auch ein Konzept von Heather Widows, Schönheit als Ethik auch, dass man komplett sein Leben danach ausrichtet und selbst wenn man es nie 100% erreicht, wird es dein Leben, deine Werte, deine alltäglichen Rituale danach ausrichten und strukturieren. Fast schon wie so eine Religion.
Ja, wollte ich gerade sagen, es klingt fast so wie so eine spirituelle Praxis.
Und gleichzeitig wird Hässlichkeit dadurch zu deinem Versagen. Also bei all den Produkten, bei all den zugänglichen Diäten und Sportroutinen, du kannst ja eigentlich mit deinem eigenen Gewicht zu Hause Übungen machen. Du brauchst ja noch nicht mal eine Gym-Membership oder du kannst so schnell lernen, diese Lebensweisen der anderen Menschen zu übernehmen und zu imitieren, dass wenn du dann hässlich bist, du das selbst zu verantworten hast. Also Hässlichkeit ist auch nicht etwas, was so ein Schicksalsschlag ist, im Sinne von, du bist damit geboren.
Oder bemitleidenswert.
Ja, genau. Es ist eigentlich dein Versagen, dass du nicht schön geworden bist. Aber diese Idee denkt natürlich bestimmte Körper gar nicht mit. Also diese Idee, dieses Versprechen richtet sich auch nach ganz bestimmten Körpern aus, die potenzielle Konsumentinnen dieser oder Patientinnen dieser Ideologie sind und ganz viele Körper, und das sind auch ganz, ganz viele Körper, die mit sogenannten Behinderungen leben, werden da noch nicht mal mit inbegriffen. Sie sind nicht mal Teil dieser Zielgruppe, weil sie sind nicht so veränderbar.
Jetzt haben wir über dein Buch gesprochen und über die Auseinandersetzung mit Hässlichkeit, die intellektuelle Auseinandersetzung mit Hässlichkeit. Und du bist aber auch Künstlerin und arbeitest auch schöpferisch und hast, soweit ich gelesen habe, mit Selbstporträts erstmal begonnen. Wann war das?
Also streng genommen schon immer. Also ich glaube, wahrscheinlich die ersten Zeichnungen, die man macht, sind irgendwie Selbstporträts oder man malt seine Familie. Und ich habe sehr früh schon angefangen, mich selbst zu zeichnen. You could call it self-obsessed. Aber ich glaube, dass man sich sehr stark auch so darüber kennenlernt. Und ich würde sagen, dass die frühen Zeichnungen, ich zitiere auch ein paar im Buch, wie so Wunschdenken auch waren und dann später sie sich eher in so kritische Selbstreflexionen auch weiterentwickeln. Also irgendwann, Anfang 20 habe ich angefangen, mich zu zeichnen, um mich tatsächlich kennenzulernen. Also nicht mit diesem Wunschdenken, sondern mit der Frage, was ist denn da eigentlich?
Und was hat sich verändert, also zwischen Wunschdenken und dem Erforschen des eigenen Körpers?
Ich glaube, es hat mir geholfen, mich selbst als Kunstobjekt zu betrachten für eine Weile. Ich finde, das ist natürlich auch nicht gesund in dem Sinne. Also wirklich als wie so eine Leinwand oder als Objekt, wie eine Skulptur, weil so habe ich Dinge an meinem Gesicht zu schätzen gelernt, die vielleicht nicht innerhalb eines Schönheitsdiskurses begehrenswert sind.
Und das hat funktioniert. Hast du dir das so vorgenommen? Also war das so ein Vorhaben? Jetzt beschäftige ich mich über diesen Zeitraum.
Ich war so, oh wow, diese Nase, es macht Spaß, sie zu zeichnen.
Ja?
Es macht, ich finde bis heute, markante Gesichter zeichnen viel spannender als Künstlerin, als Zeichnerin, auch sie zu fotografieren.
Absolut.
Als bestimmte Gesichter, die nicht so markant durch bestimmte Knochenausprägungen sind. Also dieser Prozess hat mir erlaubt, Elemente, für die ich mich geschämt habe, zum einen die markante Nase, das markante Profil oder die schwarze Körperbehaarung zu übersetzen in eine Bildsprache. Das ist jetzt auch nicht eine Methode, die ich selber erfunden habe. Die hat man sehr, man findet das in sehr vielen künstlerischen Ansätzen. Vor allem Carrie James Marshall hat mich da sehr auch geprägt, der zum Beispiel die schwarze Hautfarbe fast schon überzeichnet, übertreibt und dann zum Zentrum seiner Malerei und des Wiedererkennungswertes auch seiner Malerei macht. Also
extrem schwarze
Extrem schwarz. Also wirklich so, dass man das Gefühl hat, das ist fast schon eine neue Tonalität, die da erschafft. Aber auch zum Beispiel jemand wie Frida Kahlo hat sich ja selber überzeichnet. Sie war eigentlich gar nicht so behaart, wie sie sich da darstellt. Aber es ist so, wie man eignet sich etwas an in diesen Selbstporträts, vor dem man sich gefürchtet und geschämt hat. Und aber es ist natürlich, man muss aufpassen, weil es kann schnell zur Karikatur, Selbstkarikatur auch übergehen und neigen und da auch den Moment zu erwischen, wo man eben dann nicht anfängt, so plötzlich sich selbst zu stereotypisieren.
Oder zynisch zu werden.
Zynisch zu werden. Das hat man ja auch ganz oft mit diesem Orientalismus und dann Debatten, also man bestimmte Kulturen, Identitäten werden auf bestimmte Merkmale reduziert. Mhm. Es gibt diese Klischees und dann möchte man sich dem widersetzen und sagen, nein, ich bin stolz auf meine Kultur. Und dann fängt man an, genau dasselbe zu tun wie diese Maler oder diese weißen Blicke. Aber denkt, das ist dann Aneignung und dann neigt es zur Selbstorientalisierung, indem man sich selbst verkleidet, um seine Identität auszudrücken. Womöglich eine Identität, die man gar nicht täglich auch hat.
Was hilft dir denn oder wer hilft dir oder wie bist du da, wie schaffst du es, diese Gratwanderung irgendwie oder diese Balance zu halten? Bist du darüber im Gespräch auch? Also bist du sozusagen Teil einer KünstlerInnen-Community oder so? Oder ist das, also brauchst du den Austausch oder machst du das alles mit dir selbst aus?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mit der Zeit mit der Zeit, aber auch mit diesem kritischen Austausch sich verändert. Also ich hoffe, dass die Arbeit, die ich heute mache, gar nicht vergleichbar ist mit der Arbeit, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, weil man sich ja weiterentwickeln möchte in dem Sinne. Und man lernt ja auch viel durch die Art und Weise, wie man rezipiert wird. Also man hat ja eine Intention als Künstlerin, eine bestimmte Sache zu machen und dann schickt man seine Arbeit in die Welt hinaus und dann kommt dann erfährt man, wie die anderen einen sehen und lesen und verstehen und was sie damit anfangen und daraus lernt man und entwickelt ja auch seine Arbeit weiter und ich glaube, das ist sehr wichtig für mich, diese Rezeption auch kritisch zu begleiten.
Und wer rezipiert und wer reagiert darauf? Also wen sprichst du an und wer gibt dir Feedback, mit dem du gerne weiterarbeitest?
Ich glaube, selbst Feedback, also auch Feedbackformen, die mich eher wütend machen, helfen mir trotzdem zu verstehen, was vielleicht nicht so kommuniziert oder so in der Form von mir hinausgesendet wurde, wie ich es mir erwünscht habe. Also ich würde sagen, jede Form von Feedback interessiert mich. Aber zum einen sind es auch JournalistInnen oder KuratorInnen, Institutionen, die dann deine Arbeit betiteln oder Texte darüber schreiben und du schaust dir das an und denkst, oh, das ist, ich habe es noch immer nicht geschafft, aus diesem Rahmen zu brechen. Sie schaffen es immer wieder, mich auf etwas zu reduzieren, in eine Box zu packen.
Könntest du dafür ein Beispiel geben?
Also ich würde sagen, vor allem nicht weiße KünstlerInnen, AutorInnen, Positionen werden immer auf Identitätsfragen reduziert. Egal wie konkret und spezifisch du dich mit einem Thema beschäftigst, am Ende ist es so, dein Thema ist Identität, aber die Identität ist, jeder beschäftigt sich mit Identität. Und wir reservieren aber diesen Begriff für die Nicht-Normalen, die Außenseiter, die Nicht-Weißen oft. Und zum anderen aber auch, dadurch, dass ich sehr präsent bin auf Social Media, auch Menschen, ganz normale Menschen, die von meiner Arbeit berührt sind oder sich selbst darin wiedererkennen. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten. Und da die auch zu lesen und zu sehen, wen berührt es, wer kann was damit anfangen. Mhm.
Also Menschen mit einer ähnlichen, sag ich mal, familiären Historie wie du?
Teilweise auch nicht nur ähnlich. Also ich finde jetzt mit dem Buch habe ich gelernt, dass sehr viel Ähnlichkeit stattfindet. Ich sehe das auch bei den Menschen, die zu den Lesungen kommen oder sich anstellen für eine Büchersignierung und dann sehe ich ganz viele Menschen mit großen Nasen, ganz viele Menschen mit dunklen Haaren. Ich erkenne schon mich selber in den Menschen wieder und es freut mich sehr, weil ich habe das Buch auch in gewisser Weise für mich und Menschen wie mich geschrieben, aber ich bekomme auch teilweise Nachrichten von einem weißen, 65 Jahre alten Mann irgendwo in den USA oder irgendwo in einem Bundesland in Deutschland, wo ich noch nie war und der hatte auch mit bestimmten Vorstellungen von Hässlichkeit zu kämpfen und hat sich ungeliebt gefühlt. Und da zu sehen, dass es irgendwo eine Universalität hat, diese Erfahrung, auch wenn die Symptome der Hässlichkeit anders sind. Das sage ich auch immer gerne. Also wenn jemand anderes dieses Buch geschrieben hätte, würden die Kapitel anders aussehen. Bei mir sind es die Frage der Nase, Behaarung, Krankheit und Tod. Aber jemand anderes würde sich auf andere Aspekte beziehen. Und trotzdem ist das die Hauptlinien von Hässlichkeit, Schönheit, der Frage von Macht, Zugehörigkeit, die bleiben. Und ich glaube, das ist interessant, das zu sehen. Und das war für mich, glaube ich, das beste Feedback, dass man nicht mir entsprechen muss, um das Buch zu mögen und zu verstehen.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Du sprachst gerade von großen Nasen und dunklen Haaren. Du bist in Afghanistan zur Welt gekommen, mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ich habe gelesen, dass du dann nach dem Abitur nochmal nach Afghanistan gegangen bist. Warst du zwischendurch dann nochmal da oder lag so eine große Zeitspanne?
Nein, ich war zwischendurch auch wieder da. Ich würde sagen, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube das erste Mal vielleicht in der 5. Klasse, 2005 wahrscheinlich, und dann regelmäßig. Aber nach dem Abitur war das so mein erstes Mal bewusst dahin gehen und Menschen treffen, die auch nicht meine Familie sind. Auch mit so einem beruflichen Ausblick. Ich habe da vor allem die Nähe von afghanischen KünstlerInnen auch gesucht. Damals mit der Absicht, über sie zu schreiben, und dann im Laufe dieser Monate, die ich dann da war, bin ich eher dann ein Teil von ihnen geworden.
Und war das auch die Zeit, in der du mit den Selbstporträts begonnen hast, oder war das schon vorher?
Ich habe auf jeden Fall schon gezeichnet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Selbstporträts damals so zentral waren. Ich glaube, das kam später. Ja. Ich habe damals noch viel stärker versucht, meine afghanische Identität, meine Herkunft zeichnerisch aufzuarbeiten und mit Sicherheit sehr viel Selbstorientalisierung auch mitproduziert. Und ich glaube, die Erfahrung als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, nach Afghanistan zurückzugehen, ich glaube, das haben sehr viele, die zurück in ihre Heimatländer gehen, und zu erfahren, dass man dann doch irgendwie wie so eine Repräsentantin des globalen Nordens, Europas, Deutschlands ist. Und
war das so für dich?
Ja, also meine Cousinen haben mich auch scherzhaft Deutsche genannt. Und ich habe natürlich gesehen, wie viel Distanz auch da zwischen uns stattfindet und gleichzeitig, wie anders ich auch behandelt wurde.
Inwiefern?
Ja, also zum einen, ich würde sagen, dass meine Cousins selbst meine Cousins einen Unterschied gemacht haben zwischen ihren Schwestern, die viele Verbote erhalten haben, weil sie afghanische Frauen sind, und ich, die aus Europa kam, die dann doch viel mehr Freiheiten hatte. Also sind anders mit mir umgegangen, aber auch die ganze Struktur da. Also hätte ich gewollt, hätte ich da mit null Ausbildung, mit 18, 19 Jahren schon Berufe ausüben können oder Arbeit annehmen können, für die ich gar nicht qualifiziert war, aber sie haben mich als qualifiziert wahrgenommen und anders behandelt und privilegiert, einfach weil ich Englisch und Deutsch sprach oder aus Deutschland kam. Und da zu merken, dass man selber in gewisser Weise Teil einer global-kolonialen Struktur ist, dass es man vielleicht in Deutschland die Ausländerin ist und marginalisiert ist, aber sich das so schnell, also dass sich das so schnell übersetzen lässt, dieses Privileg, und dass man dann eben doch nicht zu 100% das eine oder das andere ist, das bringt einen in so eine sehr produktive Widersprüchlichkeit, würde ich sagen. Ich glaube, so nirgendwo 100% dazuzugehören, hilft dir, auf alles kritisch zu blicken. Und ich würde sagen, dass ich da auch eher mit einer gewissen Vorsicht, auch mit meiner eigenen Identität oder Herkunft umgegangen bin. Weil als ich zurückkam, war das auch sehr interessant, wie die deutsche Öffentlichkeit mich für einige Jahre eingesetzt hat als so Informantin über Afghanistan. Ich kann mich erinnern, vielleicht war ich damals 19 oder 20, noch immer sehr ungebildet, was diese Fragen angeht. Und ich wurde eingeladen, um über die Kunstwelt in Afghanistan zu referieren. Das finde ich schockierend im Nachhinein, dass sie nicht jemanden aus Afghanistan selbst oder jemand, der tatsächlich dazu forscht, eingeladen haben, sondern einfach mich, weil ich daherkomme. und da einmal war im Sommer oder so. Und diese Oberflächlichkeit und auch diese stereotype, tokenisierende Umgang wurde mir erst in diesen Jahren so richtig bewusst, weil ich selber dadurch mir Türen geöffnet worden oder auch verschlossen worden.
Mhm. Und das sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite zu sehen, ist natürlich eine Schule irgendwie darin, irgendwie Widersprüche auszuhalten, ne? Und diese Komplexität immer, also den Kopf sozusagen über Wasser zu halten.
Ja, und auch von sich selbst wegzukommen und zu verstehen, was sind das eigentlich für historische, politische Situationen, die vor mir schon entstanden sind und ich stolper da hinein und deshalb sehen die mich so. Deshalb, also ich bin nicht die Erste, die so behandelt und gesehen wird. Und woher kommt das eigentlich her? Ich habe ja dann Islamwissenschaft studiert, um das alles auch besser zu verstehen und einordnen zu können. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, kritisch einordnen zu können, wie bestimmte Bilder über bestimmte Länder, Regionen, Identitäten, Religionen entstehen und wie Menschen das sehen, wenn sie mich sehen. Also sie sehen mich gar nicht selbst. Also ich werde ganz lange nicht gesehen, sondern sie sehen diese ganzen Dinge, die ich dann im Laufe des Studiums gelernt habe, die mir gar nicht so bewusst waren.
Und wie gehst du damit um? Oder was macht dich das auch wütend? Oder ist die Kunst auch eine Form, das irgendwie darauf zu reagieren?
Ja, ich denke, meine ganze künstlerische Praxis bis zu diesem Buch war der Versuch, mich frei frei zu kämpfen aus diesen Bildern und Projektionen. Der Versuch, wie kann ich ein Buch schreiben, das für sich steht? Wie kann ich eine künstlerische Position haben, das wirklich ein Thema behandelt und nicht meine Identität oder nicht immer ein Ausdruck von Identität ist oder nicht immer wieder verwertbar wird für diesen ethnologischen Blick. Also ich reagiere auch sehr allergisch bis heute, wenn diese Ethnologiekonzepte in progressiverer Sprache dann auf einen zukommen und dann einen ausstellen wollen. Weil es ist sehr, sehr schwer, denke ich, für nicht weiße KünstlerInnen als KünstlerInnen gesehen zu werden und nicht als Verkörperungen von einer Position, einer Identität, die dann im Programm gut funktioniert.
Mhm.
Und erstmal muss man das, glaube ich, alles erleben und das ist mir alles auch passiert. Muss man nur googeln und dann sieht man schon die ganzen peinlichen Momente.
Erzähl doch mal, also ich meine, ich habe eine Vorstellung davon, was du meinst, aber sag doch mal ganz konkret, wenn du magst, was du damit meinst.
Also das Peinlichste überhaupt war, glaube ich, einmal das ehemalige Völkerkundemuseum, das ja mittlerweile auch anders heißt, in Hamburg, hatte mich angefragt für eine Porträtreihe und die wurde fotografiert von dem Enkel oder Urenkel, keine Ahnung, von Wagner, dem Komponisten.
Den Komponisten.
Wagner. Der hat eine Porträtreihe gemacht von Menschen, von KünstlerInnen in Hamburg, die im Exil sind. Erstens, ich war nicht im Exil.
In welchem Exil, das ist auch die Frage.
Ja, ich bin mit 2 nach Deutschland gekommen. War nicht im Exil, vielleicht waren meine Eltern im Exil. Ich bin komplett deutsch sozialisiert, aber das habe ich damals noch nicht mehr verstanden. Ich bin dann aber trotzdem natürlich sehr aufgeregt zu diesem Fototermin gegangen, weil ich dachte, ich werde jetzt als Künstlerin porträtiert und es wird auch Interviews geben und so weiter. Am Ende war ich da vielleicht 60 Sekunden. Er hat einfach ein Foto gemacht. Und dann bin ich zur Eröffnung gegangen und das waren lauter so fast schon wie so Passfotos, also sehr bürokratisch, klinische Moment, wo wir einfach so kalt abgelichtet wurden mit so kleinen Texten zu uns und ich wurde ausgestellt und ich fand das so interessant, weil ich dachte, auch im Völkerkundemuseum wurde ich ausgestellt als Künstlerin im Exil und auch dieser ganze Prozess, das war so, ich wurde benutzt, ich habe mich so benutzt gefühlt und das aber zu lernen mit der Zeit, dass man sich nicht geben darf für diese Ideen und für diese Konzepte, kuratorischen, künstlerischen Projekte von anderen, dass man sich durchsetzen muss und auch die Kontrolle, die sprachliche, aber auch die konzeptuelle Kontrolle gewinnen muss über die Art und Weise, wie man wahrgenommen wird, das habe ich erst mit der Zeit gelernt. Und ich würde sagen, dass ich heute zum Beispiel auch viel stärker auf kuratorische Texte schaue. So, nein, ich möchte nicht diesen Begriff, wenn du meine Arbeit beschreibst oder so.
Mhm. Und auch selber wahrscheinlich, also du bist ja auch als Kuratorin tätig. Das hat ja wahrscheinlich auch nochmal dazu beigetragen, da nochmal ganz anders irgendwie.
Ja, ich glaube, dass man so viel stärker plötzlich das Gefühl hat, oh, ich muss selber die Kontrolle über bestimmte Dinge, Prozesse übernehmen, weil sonst übernehmen sie dich.
Kommen wir nochmal zur Ausstellung States of Rebirth. Körperbilder in Bewegung, das ist eine Fotoausstellung, in der aber auch bewegte Bilder, also Videos zu sehen sind. Du erweiterst das Ganze auch nochmal um Skulptur und Plastik und einer Textilarbeit. Kannst du darüber sprechen, was du dort zeigst und um welche Themen es dir dort in der Ausstellung geht?
In der Ausstellung sind zwei Positionen von mir vertreten. Zum einen diese Teppicharbeit, die ein Still, ein Screenshot aus einer Familienvideokassette aufgreift. Und das ist aus der Reihe Memories in Technicolor, wo es sehr viel um diese frühkindlichen, kindlichen Erfahrungen gibt, die sehr stark geprägt sind davon, wie einem die Vergangenheit erzählt wird und die Frage auch behandelt wird, wie verschwommen oder wie fragmentiert ist diese Erinnerung und ist sie überhaupt echt und wann beginnt die eigene Erinnerung, wann die Erzählung oder die Dokumentation in dem Sinne. Und mich interessiert da auch diese niedrige Qualität, diese gebrochene, zerstörte Qualität von diesem Archiv, diesem Familienarchiv, das irgendwie jeder bei sich zu Hause hat. Die Kassetten sind etwas alt, alles flackert, ist verpixelt. Wie können wir trotzdem mit diesem Material umgehen und es aufwerten und übersetzen in künstlerische Position? Und dann die andere Position ist Plastic and Perfection oder Plastik und Perfektion. Und das ist eine installative Arbeit, die so den musealen Raum ein bisschen nachahmt und quasi so eine alternative Ausstellung imitiert, die meine Recherche zum Buch wiedergibt. Und ich habe da mit der Büste oder den Vitrinen und den gerahmten Arbeiten gearbeitet, weil das ist ja klassischerweise wie westliche europäisches Wissen präsentiert wird und ich wollte diese Präsentationsform imitieren. Mhm. Ja, das sind die zwei.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Teppichen. Ich war total überrascht, dass der von dir ist. Also erstmal diese Farbigkeit, weil du ja eigentlich viel, also mit einer sehr reduzierten oder eigentlich, was ich bisher von dir kannte, mit Schwarz-Weiß arbeitest und plötzlich diese knallige Farbigkeit und dieser Teppich, der was sehr, vielleicht Fragiles oder kaum Greifbares wie so eine Erinnerung irgendwie in eine Form übersetzt. Wie kam es irgendwie zu diesem Umgang mit dem Material oder zu dem Interesse an dem Teppich an sich?
Ja, also die Farbigkeit ist ja komplett eine natürlich zugespitzte Anlehnung an die Farbigkeit dieser Videokassetten und dieser Erinnerungen, die ja in den 80ern, 90ern, Anfang der 2000er festgehalten wurden. Und das sind die Farben dieser Zeit von meinem, also sei es Fotos oder jetzt auch Videoaufnahmen. Sie haben genau diese Farbqualität. Und ich finde da die Frage von Kitsch auch so interessant, weil Kitsch wird ja auch ganz oft in unserem ästhetischen Empfinden abgewertet. Also wenn zum Beispiel Räume zu bunt sind, Körper, Gegenstände zu eng aneinander sind durch begrenzten Raum und dann sind die Farben auch so viel zu grell. Das ist ja in unserem eher globaler Norden, in unserem globaler Norden Verständnis von Ästhetik eher was Abgewertetes und da daraus wieder auch eine eigene Bildsprache zu generieren, die das nicht versucht irgendwie minimalistischer zu machen oder den Ton runterzuschrauben, sondern irgendwie auch noch hochzuschrauben.
Mhm. Was würdest du sagen, inwiefern findet Bewegung eigentlich in deiner Kunst statt? Also die Ausstellung heißt ja States of Rebirth, Körperbilder in Bewegung. Spielt Bewegung eine Rolle für dich? Also in einigen Arbeiten geht es ja ganz klar irgendwie um so eine körperliche Bewegung, aber irgendwie vielleicht auch um so eine Vorstellung von wie Körper in bestimmten Räumen eingeschränkt sind oder nicht eingeschränkt sind, wie sie sich bewegen können, wie sie sich unsichtbar machen oder wie sie sich diesen Raum nehmen. Nun arbeitest du ja neuerdings mit Film, hast du gesagt. Also ist das etwas, was dich interessiert, vielleicht auch in Zukunft mit Bewegung tatsächlich umzugehen? Ist das irgendwas, was dich inspiriert oder ist das gar nicht so sehr etwas, wo du jetzt sagst, so, ja.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, in dieser Ausstellung stattzufinden, weil hier auch so ein fast schon choreografischer Schwerpunkt ist mit Bewegung. Es ist eine sehr physische Interpretation von Bewegung. Ich würde sagen, dass meine Position in der Ausstellung eher sich mit mentalen Bewegungen und Shifts und Veränderungen beschäftigen. Also bevor irgendetwas mit dem Körper passiert, dass man gedanklich in Bewegung ist. Und ob ich langfristig mehr, ich bin kein sehr beweglicher Mensch, würde ich sagen. Deshalb interessiert mich wirklich, ich glaube, ich bin ein sehr verkopfter Mensch und das drückt sich dann wahrscheinlich auch in diesen Arbeiten aus, dass es viel mehr Prozesse, also Bewegung, gedanklich darstellt als tatsächlich körperlich. Aber unsere Körper sind von denen betroffen und vielleicht auch in der Hoffnung, dass wenn wir diese gedanklichen Bewegungen, Prozesse stattfinden lassen, vor allem wenn sie kritische sind, dass sie dann auch einen Effekt auf die materielle, physische Welt haben.
Vielen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort.
Danke auch.
Moshtari Hilal übersetzt ihre gedanklichen Bewegungen in Texte und Bilder. So eröffnet sie immer neue Perspektiven auf die Vielseitigkeit und die Widersprüchlichkeit menschlicher Wahrnehmung. Weitere Informationen zur Ausstellung States of Rebirth findet ihr in den Shownotes. Das ist Kunst ist eine Produktion der Deichtorhallen Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Redaktion Priska Dolling, Gabriela Basso und Matthias Schönebäumer. Die Musik stammt von Alex Blanke, das Logodesign von Gabriela Basso. Moderation und Produktion Jumoko Olusanmi.